Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel auf demokratiegeschichten.de wird Folgendes gesagt. Mehr als 10 Jahre lang herrschte auf den Philippinen die Marcos-Diktatur. Ferdinand Marcos, der Diktator des Regimes, gelangte 1965 an die Macht. Als er den damaligen Präsidenten Macabagal in demokratischen Wahlen ablöste. 1969 gelang ihm sogar als erster philippinischer Präsident die Wiederwahl. Als jedoch die Verlängerung seiner Machtposition unter demokratischen Voraussetzungen immer unwahrscheinlicher wurde, entschied er sich 1972 dazu, das Kriegsrecht zu verhängen und begann so die autokratische Phase seiner Herrschaft. Mit der Proklamation Nummer 1081 initiierte Marcos am 23. September 1972 auf den Philippinen das Kriegsrecht. Begründet wurde das Kriegsrecht damit, dass die Autorität der Republik bewahrt werden sollte und der Staat und die Gesellschaft so vor Kriminellen, insbesondere kommunistischen Aufständischen und anderen Rebellen geschützt werde. Marcos Autorität wurde verfassungsmäßig verlängert und seine Machtposition ausgebaut. Seine Befugnisse hatten kaum mehr demokratische Grenzen. Marcos hatte das Entscheidungsmonopol über die Regierungsgeschäfte. Die Macht und Ressourcen des Staates waren auf ihn konzentriert. Er war effektiv das Oberhaupt der Exekutive, der oberste Gesetzgeber und Richter sowie der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Auch seine Familie, besonders seine Frau Imelda, war stark in die Regierungsgeschäfte involviert. Begriffe wie Vetternwirtschaft oder Kleptokratie werden häufig im Zusammenhang mit der Marcos-Familie und ihren Verbündeten verwendet. Die Jahre des Kriegsrechts werden als brutale, korrupte und verschwenderische Zeit beschrieben. Amnesty International hat die Ermordung, Folter und Entführung von mindestens 11.000 Opfern dokumentiert. Zu diesen gehörten unter anderem Menschenrechtsaktivisten, Juristen und Journalisten. Geschwister, autoritäre Regimes wie das des ehemaligen Ferdinand Marcos sind eine furchtbare Angelegenheit. Und da, wo Ermordung, Folter und Entführung festzustellen sind, wird kein Widerstand toleriert. Man hat sich dem dominanten System zu fügen, oder die Person muss mit harten Konsequenzen rechnen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise bemerkbar machen können. So befasst sich unser heutiger Bibelabschnitt mit demselben Schema. Und bevor wir wieder auf Gottes Wort zurückgreifen, wollen wir aufgrund der Struktur halber erläutern, wo wir uns gerade befinden. Das letzte Mal konnten wir konstatieren, dass das Tier aus der Erde den falschen Propheten darstellt, der einen frommen Mantel in den satanischen Agenten trägt und die Ungläubigen dazu bringt, dass man den Blick auf das Tier aus dem Meer richtet. Er hat also keine vorrangige Stellung und imitiert den Heiligen Geist, aber verweist auf die satanische Christus-Imitation und stellt ihn im Zentrum des Geschehens. Und das vollzieht er, indem große Zeichen und Verführung zum Einsatz kommen, die in diversen Formen auftauchen können. Dies führt auch dazu, dass die Menschen ein Bild für das Tier aus dem Meer befürworten, in der die Verleihung des Geistes durch den falschen Propheten eingehaucht wird. Dieses Bild ist das Bildnis der satanischen Macht und es spiegelt die personifizierte und satanische Gottheit im System wider, der kein stummer antichristlicher Apparat ist und einen lebendigen Charakter besitzt. Zudem ist dieses Prinzip von satanischem Antrieb und satanischer Vergötterung nicht auf ein einzelnes Ereignis beschränkt, sondern ein Thema, das sich in den 42 symbolischen Monaten hinzieht. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. Doch lasst uns nochmals die Verse vom letzten Mal mit denen von heute einblenden. Und zwar Offenbarung Kapitel 13, die Verse 11 bis 18, wo es heißt: Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus, vor dessen Augen, und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen soll. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Wir sind beim letzten Mal bei Vers 15d stehen geblieben, in dem das Bildnis aufgerichtet worden ist. Des Weiteren sagt Vers 15, dass der falsche Prophet bewirkt, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht angebetet haben. Dies führt uns direkt zu unserem ersten Anwendungspunkt für heute: der Zwang der Anbetung. Der Prophet bewirkt also, dass alle getötet werden, die nicht das Bild anbeten. Mit anderen Worten, wird die Nichtbeachtung des Bildes mit dem Tod bestraft, das durch das Tier aus der Erde hervorgerufen wird. Wer nicht dem antichristlichen Regime seine Loyalität bekundet, der wird zur Rechenschaft gezogen. Hier müssen wir uns fragen, ob jeder Christ davon betroffen ist. Und die Antwort darauf ist, mit einem klaren Nein zu beantworten, da in Vers 10 die Gefangenschaft und das Schwert mit den Gläubigen in Verbindung steht, die Gott jedem individuell zugeteilt hat. Aber warum steht dann, dass alle getötet wurden, wenn in Vers 10 dies nicht zum Ausdruck kommt? Da das Pronomen alle im Griechischen bei uns mit Hossos übersetzt wird. In Matthäus Kapitel 22, Vers 9 wird es so wiedergegeben. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Was bei uns mit alle aufgeführt wird, ist in Matthäus 22, Vers 9 mit so viele angegeben. Und in Matthäus sehen wir noch die Möglichkeit, dass diejenigen, die nicht gefunden werden, nicht eingeladen werden können. Der Kontext unter Berücksichtigung von Vers 10 spricht daher von einer Tötung, die überall möglich war und nicht davon, dass wortwörtlich alle Nachfolger Christi dem Schwert erlegen worden sind. Denn würde man wirklich jeden Einzelnen meinen, so müsste das griechische Wort Panthers in Erscheinung treten, was letztlich nicht der Fall ist. Zudem haben wir schon das letzte Mal betont, dass die Errichtung des Bildes stark an die Begebenheit des Nebukadnezars erinnert. Wir haben auch hier eine Anspielung auf Sadrach, Mesach und Abednego, die unter dem babylonischen Staat ihre Treue beweisen mussten. Sie mussten bei dem Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Harfen und Sackpfeifen und aller Art von Musik niederfallen und das goldene Bild anbeten. Und nochmals, in unserer Zeit betrifft es das geistliche Bild, das mit der Führung der Welt assoziiert wird. Zudem haben wir auch bei der letzten Predigt gesehen, wie der falsche Prophet im Namen der Christenheit auf Hitler verwiesen hat. Als der völkische Messias schließlich emporgehoben wurde, hat sich ein autokratisches Regiment durchgesetzt. In diesem System war der deutsche Gruß der Ausdruck des nationalsozialistischen Personenkults Adolf Hitler. Und er wurde zum offiziellen Gruß aller Volksgenossen. Wer ihn verweigert hat, der wurde bestraft, da er dadurch seinen Widerstand und seine Nichtanpassung demonstriert hat. Einer der bekanntesten Männer war Dietrich Bonhoeffer, der erhängt worden war. So wird laut Kass.de berichtet, Hitler selbst gab am 5. April 1945 den Befehl zur Ermordung Bonhoeffers. Zusammen mit Wilhelm Canaris, Hans Oster, Ludwig Gehre und Karl Sack, wie Bonhoeffer Beteiligte am militärischen Widerstand, wurde er am Morgen des 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg durch Erhängen getötet. Noch am gleichen Tag ermordete die SS Hans von Dohanay in Sachsenhausen. Ein weiteres Opfer des nationalsozialistischen Terrors war Dietrich Bonhoeffers Bruder Klaus. Er starb kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee in Berlin am 23. April 1945 durch die Hand eines SS-Mannes. Es ist deutlich zu vernehmen, sowohl bei Nebukadnezar als auch in der Nazizeit, dass Rebellen des Staates fatale Konsequenzen zu erwarten hatten. Und dieses Muster der Vernichtung bleibt in den 42 Monaten der Souveränität des Tieres bestehen, die sich in diversen Formen und universal auf dem Globus gestalten können. Viele glauben, dass in Europa eine diktatorische Regierung nicht auftreten kann. Doch der täuscht gewaltig. Denn was sehen wir gegenwärtig in unserer Zeit? In den USA unterstützen evangelikale Gruppen Donald Trump und befürworten einen Gottesstaat. Bei uns in Europa ist bei den Parteien, die rechtsorientiert sind, zu sehen, dass das Christentum als Vorwand genommen wird, um wieder Moral und Ordnung herzustellen. Und viele können sich mit dieser Idee identifizieren, sowohl getäuschte Gläubige als auch Ungläubige. Und dadurch ist die Möglichkeit gegeben, dass man eine eiserne Hand in den Regierungen installiert. Das hat dann zur Folge, dass jeder, der nicht mit der staatlichen Ordnung konform zieht, aus dem Weg geräumt werden kann. Die Methoden, um dies zu gewährleisten, sind raffiniert und strategisch. Jedoch ist die entscheidende Frage, wie werden wir reagieren? Werden wir uns dem Bild beugen oder wie die drei Freunde Daniels standhaft bleiben? Denn da werden spätestens die Weizen von der Spreu getrennt zu erkennen sein. Des Weiteren sehen wir in Vers 16, dass das Tier aus der Erde bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird, auf ihrer rechten Hand oder auf ihrer Stirn. Und Vers 17 sagt, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Wir kommen zu unserem zweiten Anwendungspunkt, der besagt, der Zwang des Mahlzeichens. Wohlgemerkt, hier wird das griechische Wort Pantas für alle verwendet. Und es meint tatsächlich jeden Einzelnen, der nicht mit dem Herrn Jesus eine lebendige Beziehung führt. Die Kleinen und die Großen umfasst die Kategorie des niedrigen und hohen Rangs. Die Reichen und den Armen bezeichnen die Menschen, die sich im Verhältnis des Geldes unterscheiden. Und die Freien und den Knechten ist eine alttestamentliche Beschreibung für Diener und Leute, die in der Freiheit stehen. Zusammenfassend betont es die gesamte universale Gruppierung, in der keiner ausgenommen wird. An allen vier Ecken der Erde hat das Tier Zugriff auf alle Personen, um ihnen ein Mahlzeichen aufzudrücken. Und jetzt müssen wir uns noch klären, was das Mahlzeichen ist. Denn es gibt eine gängige Auslegung dazu, die nicht in ihrem Kern der Wahrheit entspricht. Die These lautet wie folgt, und zwar, dass man annimmt, dass es sich in erster Linie um einen technischen Chip handelt, der auf die Hand oder der Stirn implantiert werden soll. In Schweden gibt es schon Leute, die so ein technisches Mittel im Körper eingesetzt haben und so ihre alltäglichen Geschäfte bewältigen können. Aber diese Interpretation kann nicht des wahren Verständnisses der Heiligen Schrift standhalten. Zunächst einmal ist das griechische Wort für Mahlzeichen Charagma und es bedeutet Prägung. Das ist auch ein Grund, weshalb manche Leute dieses Verständnis vom Mahlzeichen haben. Allerdings zeigt eine genaue Exegese eine ganz andere Erkenntnis. In Hesekiel Kapitel 9, Vers 4 erfahren wir jenes. Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Jetzt lasst uns 5. Mose Kapitel 6, die Verse 6 bis 8 in Betracht nehmen, wo der Herr bekräftigt. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. In den beiden genannten Stellen sehen wir das Erkennungsmerkmal Gottes an der Stirn, bei Hesekiel und bei Moses auch an der Hand aufgetragen. Es hat also einen alttestamentlichen Hintergrund, der mit unserer apokalyptischen Komponente in Verbindung gebracht wird. Zudem wird uns auch in Offenbarung Kapitel 9, Vers 4 erläutert, dass die Knechte des Herrn Jesus das Siegel Gottes an ihrer Stirn haben. Und somit steht unsere Argumentation in absoluter Harmonie mit den dargelegten Passagen überein. Von einem Chip ist überhaupt nicht die Rede. Und jeder wiedergeborene Christ im Neuen Testament hat das Siegel Gottes auf seiner Stirn gekennzeichnet. Die rechte Hand taucht auch in Matthäus Kapitel 5, Vers 30 in Erscheinung und spricht von der Aktivität. Das Tier, das das Mahlzeichen auf die Stirn oder der Hand aufbringt, ist eine metaphorische Beschreibung dafür, dass es auf die geistliche Haltung Einfluss bekommt. Und mit diesem Wissen ist Vers 17 leicht nachzuvollziehen, denn jeder, der sich nicht mit Satan und seiner Weltmacht solidarisiert, kann nicht kaufen oder verkaufen. Man beachte, dass die Offenbarung zur Zeit Roms datiert wurde, in der sich auch Christen in Rom aufgehalten haben und die Verehrung des Kaisers hatte für alle drastische Folgen, die sich nicht dem Kult gefügt haben. Jeder standhafte Christ hat somit das Mahlzeichen verweigert. Ist es uns auch aufgefallen, was der Herr Jesus in Offenbarung Kapitel 3, Vers 5 in den Fokus stellt? Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Eine Austragung bei wiedergeborenen Christen ist also möglich, die sich dem satanischen Geist beugen. Die Stelle in Offenbarung Kapitel 3, Vers 5 ist somit ein unbestrittener Beweis dafür, dass wahre Gläubige aufgefordert werden, nicht nachzugeben, denn sonst droht auch ihnen die ewige Verdammnis. Daher die ernste Warnung. Und wenn christliche Gemeinden solch eine Warnung verharmlosen, dann verharmlosen sie Gottes Wort. Addieren erfahren wir in Vers 17, dass nur der kaufen oder verkaufen kann, der das Mahlzeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens hat. Es werden also uns drei Fälle genannt, die alle von derselben Realität sprechen. Aber warum werden uns diese drei Schilderungen präsentiert, wenn es im Endeffekt um das Gleiche geht? Zunächst einmal muss einer dieser Voraussetzungen erfüllt werden, um am System teilnehmen zu können. Entweder hat man das Mahlzeichen, den Namen des Tieres oder seine Zahl. Jedoch war in Vers 16 die Rede davon, dass jedem ein Mahlzeichen aufgetragen wird. Das Mahlzeichen wird immer der Fall sein, sodass die Möglichkeit des Ausschlusses gar nicht existiert. Vers 16 und Vers 17 müssen also im inhaltlichen Zusammenhang gesehen werden. Denn wer den Namen des Tieres hat, heißt nicht, dass man dann sein Mahlzeichen nicht trägt. Vers 17 redet folglich nicht von drei wählbaren Alternativen, sondern von drei Benennungen, die dem Tier aus dem Meer zugeschrieben werden. Diese Auffassung bestätigt auch Offenbarung 14,11 und da lesen wir: Und die das Tier und sein Bild anbeteten, haben keine Ruhe Tag und Nacht und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist festzustellen, dass das Mahlzeichen automatisch mit dem Namen verknüpft ist, sodass man sich nicht zwischen Namen oder Mahlzeichen entscheiden kann. Das Interessante ist, dass der Herr Jesus in Offenbarung Kapitel 3, Vers 8 der Gemeinde in Philadelphia versichert: Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Hier sehen wir den Namen des Herrn, aber in Offenbarung Kapitel 9, Vers 4 taucht nur das Siegel auf der Stirn auf. Doch beide Elemente spiegeln die exakt gleiche Kennzeichnung Gottes. Und so haben wir es in unserem Kasus. Nun wird in Vers 18 noch gesagt, hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Die Konstruktion, hier ist die Weisheit, beinhaltet denselben Gedanken der Erforderung wie in Offenbarung Kapitel 13, Vers 9. Und da ist zu entnehmen, hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Es wird also Weisheit benötigt, die nicht auf menschlichem Wissen beruht. Weisheit spricht von einer Einsicht, die die Realität so erfasst, wie Gott sie sieht. Schon in Jakobus Kapitel 1, Vers 5 wird erklärt: Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Jeder Abschnitt aus der Schrift benötigt göttliche Weisheit, um ihn richtig zu verstehen. Und Gläubige, die im Herrn Jesus Christus wandeln, können sich auf diese Weisheit beruhen. Und ist diese Weisheit vorhanden, so ist auch das Verständnis dafür gegeben, die Zahl des Tieres zu berechnen. Und genau das wollen wir jetzt auch in die Tat umsetzen. Doch bevor wir die richtige Antwort sehen, lasst uns kurz ein Beispiel anschauen. Das Wort Corona, mit denen viele von uns vertraut sind, hat exakt 6 Ziffern. Der Buchstabe C hat den Zahlenwert 3, O15, R18, wieder O15, N14 und A1. Die Summe daraus ist 66. Und stellt man diese Zahl 66 neben das Wort Corona, das aus 6 Ziffern besteht, so haben wir punktgenau 666 im Blick. Was für ein Zufall! Ist es nun das Mahlzeichen oder nicht? Behalten wir das bei der weiteren Ausführung fest im Kopf, bevor wir unser letztes Fazit geben. Jetzt gilt es, die Zahl des Menschen, die 666 beinhaltet, zu evaluieren. Und das effektivste Mittel ist, dass wir unsere Erkenntnis aus Gottes Wort schöpfen, die dafür gedacht ist, und uns vom Geist der Weisheit leiten lassen. In 1. Könige Kapitel 10, Vers 14 hören wir: Das Gewicht des Goldes aber, das bei Salomo in einem Jahr einging, betrug 666 Talente Gold. Diese Zahl, die bei Salomo geschildert wird, gilt als Perfektion der Eitelkeit, denn in Prediger Kapitel 2, Vers 8 und Vers 11 wird nochmals auf das gesammelte Gold eingegangen. Und es ist auch biblisch interessant, dass Nebukadnezar in Daniel Kapitel 3 ein goldenes Standbild hat anfertigen lassen, das 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit war und auf diese Weise seinen überheblichen Stolz zur Schau gestellt hat. Ergänzend ist die Zahl 6 der Tag, an dem der Mensch erschaffen wurde. 1. Mose Kapitel 1, die Verse 26 bis 31. Und dadurch haben wir auch die Anspielung auf 666. An und für sich war der sechste Tag nicht verflucht, aber die Abkopplung von Gott gipfelt im vollständigen Streben des weltlich Geprägten. Man bleibt im alten und abgefallenen Adam verwurzelt. Philipper Kapitel 3, Vers 19 bekräftigt es auf diese Art und Weise. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. So wenden wir nun unser Blick auf das griechische Wort für den Namen Jesus, der mit Isos beschrieben wird. Und der exakte Zahlenwert dieses Namens ergibt ganz genau 888. Diese Nummer steht somit auch für die Identifizierung der Christen. Es zeigt, dass Gläubige nicht nur den Namen des Herrn kennen, sein Siegel auf der Stirn haben, sondern auch mit seiner Zahl vertraut sind. Die Zahl 8 wird im Hebräischen Shmoneh genannt und sie ist von der Wurzel Shamin und wird auch mit überreichlich vorhanden sein übersetzt. Nicht umsonst können wir in 2. Korinther Kapitel 5 Vers 17 diagnostizieren: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Auch hier steht das Neue für die Zahl 8, so wie die Beschneidung in 1. Mose Kapitel 17 Vers 12 am 8. Tag geschah und ein Marker für den Bundeseintritt war. Somit soll in dem Wert 888 die überdimensionale Größe in Christus signalisiert werden, denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes. Wenn wir also 888 gegenüber 666 stellen, dann sehen wir das absolute Gegenstück, die den oppositionellen Wert Gottes widerspiegelt. Sie appelliert nämlich nicht an Gott, sondern verweist auf die komplette Unvollkommenheit. Sie trachtet nicht nach Gottes Maßstäben, nein, sie ist nach dem profanen Geist ausgerichtet. Und man kann nicht in die neue Schöpfung Gottes eintreten. Das Tier aus dem Meer ist aufgrund dessen mit der Zahl eines Menschen zu verifizieren, da es diesen Geist der Separierung des Allmächtigen verkörpert. Demnach ist das die wahre Bedeutung der Zahl 666. Und das letzte Mal wurde schon darauf hingewiesen, dass bei Bedarf die großen Zeichen des Tieres auch in der Technik Einzug finden können, wie zum Beispiel Deepfakes oder digitale Illusionen, und Menschen auf diese Art und Weise massiv getäuscht werden können. Warum wurde das wiederholt? Da innerhalb von 24 Stunden laut Trending Topics autonome KI-Agenten auf der Plattform Moldbook eine eigene religiöse Bewegung geschaffen haben. Die sogenannte Church of Mold oder Crustaferianism vereint laut dem zu diesem Zeitpunkt gegebenen Stand über 379 Mitglieder und hat ein umfassendes theologisches System entwickelt, das auf 5 zentralen Grundsätzen basiert. Die Trennung von Gott kann somit auch in der künstlichen Intelligenz stattfinden, die der satanische Geist repräsentiert. An dieser Stelle kann in einem technologischen Zeitalter den Leuten eine digitale Diktatur aufgezwungen werden, in der auch Chips zum Einsatz kommen können. Aber nochmals, es geht um die Vereinigung mit Satans Charakter und nicht das technische Mittel selbst. Anders ausgedrückt, wer sich dem satanischen System anpasst und Gott absagt, kann nicht nur im damaligen Rom, sondern auch in einer fortschrittlichen Welt das Mahlzeichen empfangen. Und um nochmals auf das Exemplar mit Corona zurückzugreifen, hat es uns Folgendes gezeigt. Jeder, der daran partizipiert hat, hat auf der einen Seite demonstriert, dass er nichts gegen das Prinzip, das Mahlzeichen hatte, während auf der anderen Seite Leute dem nicht zustimmen konnten. Wie ist das zu verstehen? Es gibt Menschen, die den Entschluss gefasst haben, es ist nicht relevant, was für Richtlinien verordnet werden, solange man im System integriert ist. Solche Menschen blicken auf den weltlichen Status des Tieres in dem Gott keine übergeordnete Rolle spielt. Sie haben die Bereitschaft, Gott abzusagen. Dann hat es wiederum Personen getroffen, die zwar dem Druck nachgegeben haben, aber zum Schluss ihren Fehler nicht verleugnen konnten. Sie sind Kompromisse eingegangen und waren nicht treu in den Entscheidungen, die auch ihr Gewissen betroffen hat. Sie haben sich dem Zwangsregime gebeugt, um nicht aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Und so haben sie Sachen über sich ergehen lassen, die sie nicht freiwillig ausgeübt hätten. Allerdings tragen sie ebenso Schuld daran, dass sie keinen Widerstand geleistet haben, im Sinne von Nichttolerierung der Maßnahmen. Sie sind zwar bei diesem Test Gottes durchgefallen, aber manche von ihnen haben noch keine endgültige Entscheidung gegen Gott gefällt. Jedoch besteht bei manchen dieser Leuten die Gefahr, dass sie diesen Zustand der Akzeptanz in Zukunft tolerieren werden oder das Potenzial, Gott nachzufolgen. Und das sei mit aller Deutlichkeit betont, auch wenn das Wort Corona nicht mit der Zahl 666 versehen wäre, so wäre dasselbe geistliche Prinzip der satanischen Nachfolge dahinter gewesen. Wir sollen daher uns nicht auf Sachen konzentrieren, indem wir literarisch die Zahl 666 suchen, sondern das teuflische Muster erfassen. Aber es ist kein Zufall, dass es so eingetreten ist, da die satanische Weltmacht gerne mit ihrem Stempel prahlt. Wie wirst du also in dieser letzten Zeit reagieren, in der bereits das Tor zur ewigen Verdammnis für alle offen steht, die nicht bereit sind, den Weg des Herrn konstant einzuschlagen? Die Zeit rennt dahin und es geht um die letzte und entscheidende Schlacht, in der wir als Überwinder oder Verlierer hervorgehen werden. Aber lasst uns auf der sicheren Seite des Herrn stehen, um glorreich mit einem verherrlichten Leib aufzustehen. Was übrigens das nächste Mal in Kapitel 14 Gegenstand sein wird. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.